Als vierter Punkt die Stunde der zwei Zeugen. Ich lese aus Offenbarung 11, 3 bis 6. Ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie sollen weissagen. 1260 Tage, angetan mit Trauerkleidern. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand will Schaden tun, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand will Schaden tun, der muss so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über die Wasser, sie zu wandeln in Blut und zu schlagen die Erde mit allerlei Plage, so oft sie wollen. Und wieder sind es 1260 Tage. Die gleiche Zeit, die dem Heiligtum gegeben ist. In ihrer Wüstensituation und doch ernährt, die mit den Adlerflügeln, und die wir sehen wollten, in Beziehung zu Israel gesetzt. Die Frage, besteht eine Verbindung zwischen den zwei Zeugen und dem Weib in der Wüste? Die zwei Zeugen, von denen wir hier gelesen haben, sind das Boten Gottes und jetzt wieder als Kollektivbegriff verstanden. Wie das des Öfteren ist, sind das Boten Gottes, die aus dem Heiligtum hervorgehen. Also Botschaft aus dem Heiligtum. Wieder der Elia. Und haben Macht über die Wasser, sie zu wandeln in Blut. Mose. Und zu schlagen die Erde mit allerlei Plage, so oft sie wollen. Mose. Es sind auch die beiden, die auf dem Berg der Verklärung bei Jesus stehen. Mose und Elia. Sie reden mit ihm vom Ausgang. Wie das nun ausgehen wird in Jerusalem. Sicher nicht nur von der äußeren Sicht, sondern dem inneren Geschehen. Und wenn wir jetzt denken an die Zeit, in die wir hier versetzt sind, die Zeit des Antichristen, die ersten 3,5 Jahre, dann müssen wir sagen, und wieder geht's um den Ausgang. Den Ausgang der Gemeinde. Aus dieser Welt. In der sie einen Äon hindurch gegenwärtig war und gewirkt hat. Und auch ihr Weg durchkreuzt zur Krone. Jesus-Situation, ehe er dann nach Jerusalem ging. Und so ist ihre große Stunde gekommen, die Stunde des Elia, die Stunde des Mose. Wobei wir nicht vergessen wollen, dass auch die Schrift sagt, dass es solch eine Elia-Stunde gibt, eine Stunde wirklich für Elia. Das galt schon beim ersten Kommen Jesu, das gilt bei seiner Wiederkunft und der Hinaufversammlung der Gemeinde. Matthäus 17, bis 13. Seine Jünger fragten ihn, übrigens nach dieser Verklärung Jesu, schließt sich unmittelbar jetzt an. Vers 8, da sie ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und dann heißt, da sie vom Berge herabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemand sagen sollten von dem, was sie jetzt erlebt haben. Und dann Vers 10, seine Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, zuvor müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll freilich kommen. Jetzt bleibt also stehen und alles zurechtbringen. Elia hat nochmal eine Sendung vom Himmel her, einen Auftrag, so wie er der Himmel an all unserem Tun aufs Intensivste mitbeteiligt ist. Die Gemeinde ohne Himmel ist nicht zu denken, ohne die Wolke, die sie auf Schritt und Tritt umgibt, wo wirklich Gemeinde lebt und lobt und feiert und ihn verherrlicht und ihm verfügbar ist. Was ist der Himmel beteiligt, jeden einzelnen Stück weiterzubringen? Und Gott ordnet ihnen die richtigen Himmelsboten zu. Und so gibt es auch für die Lebensabschnitte der Gemeinde ganz bestimmte Heilige, die er uns dann zusendet. Jede Gemeinde hat ihren Heiligen. Und das wechselt auch. Je nachdem, wenn sie in ein neues Stadium kommt, werden die einen Heiligen abberufen und die anderen ihnen zugesandt. Und hier die Gemeinde in ihrem letzten Stadium, das letzte Stück des Weges, wie könnte da der Himmel unbeteiligt sein? Und hier sind es nun wieder diese Männer, Elia. Elia soll freilich kommen, alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Mit dem Vers hebt er den Vorangehen nicht auf. Und doch muss das gelehrt werden, aber er ist ja auch schon gekommen. Aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch des Menschensohn leiden müssen von ihnen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Johannes der Täufer und Elia sind eine Einheit geworden. Und wenn Johannes der Täufer sagt, ich bin nur die Stimme eines Predigers, der da predigt, ist Johannes. Das ist wie ein Mund geworden, Sprachrohr dessen, der vom Himmel gesandt ist und der seine Botschaft sagt. Was sind das für Zusammenhänge? Weissagung heißt nämlich auch nicht, dass nun der Herr gegenwärtig ist, denn Schwester sowieso, wenn es auch gleich in der Ich-Form gesagt wird. Gott, der Geister der Propheten. Propheten und haben ihre Geister, ihre himmlischen, die nun wiederum im höchsten Auftrag handeln und nicht ohne ihn. Aber nun zu Worte kommen in der Gemeinde, hier wird auch etwas davon deutlich, es ist der eine Leib. Und die allerwenigsten sind es, die hier auf Erden leben. Und viel größer ist die Wolke der Zeugen, die Zahl derer, die gelebt haben und die er schon gerufen hat. Und wiederum nun in der himmlischen Breitung so weit sind, dass sie gesandt werden können, Dienst zu tun, hier in der Gemeinde. Ach, Unser Leben ohne diese Boten Gottes, die Heiligen vom Himmel, ist überhaupt nicht vorstellbar. Das ist ein wunderbares Miteinander, ein ganz wunderbares Miteinander. Und so auch Johannes der Täufer. Und so, wie viel Weissagungswort ist Stimme der Geister der Propheten, der Geister. Und Gott wird in der Offenbarung genannt, der Gott der Geister der Propheten. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist 23. Kapitel oder was. Nur egal. Der Gott der Geister, sie stehen unter der Hoheit Gottes, keines anderen. Wenn sie nicht unter der Hoheit Gottes stehen, dann sind es Geister von unten. Oder aus dem Totenreich. Das gibt's. Aber echte Weissagung, das ist etwas, was von oben her geschieht. Nicht, als wenn der Herr hier so unmittelbar nun in den einzelnen Gegenwärtigen wird. Das ist eine Frage auch des Glaubensstandes und des Wachstums. Schon was Gewaltiges, wo der Herr so unmittelbar hereinbricht und spricht. Auch das ist möglich und gibt's. Ja, die Jünger verstanden, er hat von Johannes der Täufer jetzt geredet. Ja, ja, Johannes der Täufer. Und sie haben es nicht angenommen, das Zeugnis des Johannes. Aber damit ist das andere in keinster Weise aufgehoben. Malachi 3,23, das gehört ihm doch auch mit dir herzu. Malachi 3,23. Das ist ein Abschnitt nun, der letzte im Alten Testament. Drüber steht der Tag des Herrn und sein Vorläufer. Aha. Und da ist wirklich vom Tag des Herrn die Rede. 19, siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter, Vers 19 ist das, und gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebo, und er wird ihnen weder Wurzeln noch Zweige lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit, als Jesus, und Heilung unter ihren Flügeln. Ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Es trifft ja auch Israel. Aber vielleicht bringt der Heilige Geist auch, dass wir hüpfen können wie Mastkälber. So leicht ist das ja wohl nicht. Ihr werdet die Gottlosen zertreten. 22. Gedenket an das Gesetz meines Knechtes Moses, das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb für ganz Israel, alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der Tag mit seinen Schrecken ist auch ein Tag mit Freude und Herrlichkeit. Für die einen dies, für die anderen das. Aber ich will euch senden, den Propheten Elia, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Aha, der Himmel ist mitbeteiligt und da sind es wieder Himmlische, die da große Aufträge haben. Siehe, Elia, er kommt. Und so würde ich wohl sagen, ich sehe hier den Dienst vom Himmel her, letzte Zeit und letzter Abschnitt. Und da ist es Elia, Elia. Die große Stunde des Elia und genauso die große Stunde des Mose ist gekommen. Und das heißt also, ihr Zeugnis setzt sich in dieser letzten Zeit, in diesen 1260 Tagen fort, nun auch in den Boten, die vom Heiligtum ausgehen. Und die Botschaft zu sagen, prophetische Botschaft. Das heißt, die ausziehen das Wort Gottes in diese letzte Stunde hinein zu sagen. Prophetische Botschaft, das ist immer das Wort, das unmittelbare Reden Gottes in die Stunde hinein. Also die Stunde nach der Entrückung ist das. Und nun das Zeugnis, das darauf folgt. Wir würden also sagen, in dieser letzten Zeit der letzte Ruf. Das letzte große Angebot, die letzte Möglichkeit. Das ist die Situation. Nur wirklich die letzte Möglichkeit. Das ist eine ungeheure Sache. Und ihr Zeugnis geschieht in Kraft und apostolischer Vollmacht. Und es wird ausdrücklich gesagt, 4, das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Das heißt, hier wird ausdrücklich betont, und damit geht das in Erfüllung, was geweissagt wurde. Zacharja wieder. Schlagen wir es auf. Zacharja 4. Zacharja, eine Endzeitbotschaft, möchte ich wieder sagen, ist das ein wunderbares Buch. Ein Mann aus dem alten Bund, und hier sind ganz viele Linien gemeinsame mit dem, was dann im Neuen Testament da ist. Das klingt schwer an, ist doch wiederum Botschaft an Israel. Zacharja 4, wenn wir dann nochmal lesen wollen, die Verse 2 bis 6. No, nehmen wir den ersten dazu, der Engel, der mit mir redete, ist auch wieder ein Bote. Geht ja auch im alten Bund, durch Boten redet Gott. Zu den Boten und Propheten hier. Der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf. Kann ein Engel also machen. Ein Bote, den Gott sendet. Das müssen durchaus nicht Engel mit Flügeln sein, das können eben Heilige vom Himmel sein, die als Boten Dienste uns zu tun haben von Gott her. Ich weiß nicht, was für einer das hier ist. Der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird. Und sprach zu mir, was siehst du? Dann geht's wieder los. Immer schön mitmachen, nicht bloß sich anpredigen lassen. Was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe, und siehe, schon mir die großen Augen. Da steht ein Leuchter, ganz aus Gold, mit einer Schale oben darauf, auf der 7 Lampen sind und 7 Schnauzen an jeder Lampe. Und 2 Ölbäume dabei, einer zu seiner rechten, der andere zu seiner linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete. Jetzt ist der Zacharja dran. Mein Herr, was ist denn das? Also, Propheten dürfen auch fragen. Nicht gut, wenn die bloß so stumm sind. Was ist denn das? Der Engel, der mit mir redete, antwortet und sprach zu mir. Weißt du nicht, was das ist? Das ist wieder komisch. Na, doch, warum fragt er denn? Aber es liegt da nicht wie ein leiser Tadel drin, ihr seid aber schwerfällige Leute. Wissen Sie nicht, was das ist? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Das ist die prophetische Vorschau der Dinge der letzten Zeit. In den folgenden Kapiteln geht es immer nur um letzte Dinge. Und da gilt das wieder ganz neu, was schon immer gegolten hat, aber nun in ganz neuer Kraft erfahrbar wird, nicht durch Heer oder Kraft. Durch meinen Geist soll's geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und Vers 11 bis Vers 14 nehmen wir noch dazu. weil das andere zu viel wäre, so schön wie das alles ist, wo von dem Schlussstein die Rede ist, das ist auch wieder so ein herrliches Evangelium. Aber 11 bis 14. Ich hob an und sprach zu ihm, was sind die zwei Ölbäume? Und doch, den lieben Gott fragen, wenn man was nicht versteht, dann nimmt es wirklich nicht übel. Was sind die zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich sprach weiter zu ihm, was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was sie sind? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Wird immer kleiner und immer kleiner, Sacharja. Aber je kleiner, umso besser kann er zu uns reden. Muss uns auch das immer neu bewusst machen. Ich weiß nicht. Nur weil ich alles wissen. Und dann muss mir bewusst machen, du weißt gar nicht. Und wenn wir erst zugeben können, ich weiß gar nichts, dann sagt er uns, was nötig ist. Er sprach, es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Und Johannes macht deutlich mit seiner Vision, das geht nun in diesem letzten Zeitabschnitt der 3,5 Jahre der ersten des Antichristen und dieser antichristlichen Zeit in Erfüllung, was damals Sacharja schauen durfte, es erfüllt sich. Die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, Vers 4, die vor dem Herrn der Erde stehen. Also die beiden Zeugen sind zwei Leuchter. Nein, erst sagen wir mal, sie sind zwei Ölbäume, fangen wir dort an. Sie sind zwei Ölbäume. Das heißt also, auf ihnen ruht die Kraft der Salbung des Heiligen Geistes. Jawohl. Also was an ihnen so sichtbar wird, hier ihre Vollmacht, in der sie vor den Mächten dieser Welt und des Abgrundes stehen. Das ist die Kraft der Salbung des Heiligen Geistes, die auf ihnen ruht. Salbung, Öl gehört zusammen. So wie Jesus, der Knecht Gottes, so lesen wir bei Jesaja, gesalbt ist mit Heiligem Geist und mit Kraft. Gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft. Nun, sie sind zwei Leuchter. Die beiden Zeugen hier sind zwei Leuchter. Sie stehen vor Gott. Menschen, die vor Gott stehen. Und leuchten in die Welt hinein. Das gehört übrigens immer zusammen. So komisch wir uns das menschlich zusammenreimen können. Ganz auf Gott gerichtet vor Gott stehen heißt immer ganz hell in die Welt hineinwirken. Man denkt immer, vor Gott stehen, da muss man kehrt machen und in die Welt gehen. Nein, nein, wir bleiben vor Gott stehen und wirken gerade so in die Welt. Menschen, die vor Gott stehen, wirken in die Welt hinein. Selbst da, wo sie nicht ausdrücklich gesandt sind. Welche Kraftwirkungen in die Welt hinein mögen ergangen sein aus Klöstern? Man hat sie nie zu sehen gekriegt, die da vor Gott stehen. Und sie haben die Welt geprägt. Das sind also ganz törichte Gesichtspunkte. Dem Evangelischen geht das schlecht ein. Die meinen immer, nur mal raus aus der Verborgenheit, mal rinne die Welt und wer nicht also hier was leistet und mit irgendwann an der Front steht, das ist alles nichts. Lass dich nicht betrügen, vor Gott stehen ist das Wichtigste. Und wenn du weiter nichts als dies zu tun hast, dann wirkst du in die Welt schon hinein. Dann bist du Licht und wo Licht ist, muss Dunkel weg. Da brauchst du kein Wort zu sagen, das Dunkel geht weg, wo es Licht ist. Das Licht wird nicht wegdiskutiert, sondern Licht und das Dunkel weicht. Und hier sind Leute, in denen ist dieses Jesuslicht Heiligtum. Sie stehen vor Gott und leuchten in die Welt hinein. Aus ihnen bricht der Glanz des Jesuslichtes hervor. Man möchte sagen, in siebenfacher Fülle des Heiligen Geistes. Und dieses Jesuslicht und seinen Zeugen, ich meine das noch nicht bloß in den beiden, sondern die vielen, durch die sie weiterwirken, dieses Jesuslicht in den Zeugen bannt alle Finsternis, macht, wer will ihnen da widerstehen? 11, Vers 5, wenn ihnen jemand will Schaden tun, so geht Feuer aus ihrem Munde. Sie brauchen nur den Mund aufzutun, Worte sagen, das sind Feuerkräfte Gottes. Und verzehrt ihre Feinde, wenn ihnen jemand will Schaden tun, der muss so getötet werden. Da werden ungeheure Kräfte vom Himmel her wirksam hinein in diese gottfeindliche Welt. Und so geschieht in Vollmacht der Elia-Dienst durch die vielen. Elia, der den Himmel verschließt, gehört also auch dazu, wie es ausdrücklich heißt. Und wenn wir das nochmal lesen, Jakobus 5, 17, das sind so ganz kleine, feine Züge, die sind doch nicht unwichtig. Man staunt immer die Bibel. Jakobus 5, 17, das ist im Zusammenhang mit der Krankensalbung. Elia war auch bloß ein Mensch. Da heißt es, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden. Wie lange? 3 Jahre, 6 Monate. 3,5 Jahre. Guck an, selbst das ist wie eine Vorschattung und Vorwegnahme. So war das bei dem Elia damals. Und wieder ist es so, Elia, der den Himmel verschließt. Sie haben Macht, wie einst Elia, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Das sind die Tage der zwei Zeugen, 1260 Tage. Du könntest auch schreiben, 3,5 Jahre. 3 Jahre und 6 Monate. Wie das so sich durch die Schrift oft hindurchzieht. So feine Hinweise sind das. Elia-Dienst in Vollmacht, Gerichtsschläge Gottes, was das für den Antichristen bedeutet. 3,5 Jahre hängt's nicht. Gott dreht den Wasserhahn zu und er kann strampeln hier mit seiner Macht. Und was er alles versprochen hat und sich vornimmt und sein großes Maul, das Wort redet, und so alles nichts. Aber so ist das bei Gott. Und das sind seine Boten. Und Elia, der außerdem ja den Götzenaltar abgebrochen hat, gehört ja zum Elia mit dazu. Und hat aufgerichtet den Gottesaltar. Der hat nicht gesagt, so nun mal weg mit euch, ihr Baalspfaffen. Jetzt opfer ich auf eurem Altar. Nein, 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 erstmal ein Altar weg. Dann ein neuer Altar. Die göttlichen Dinge lassen sich nicht vermengen mit dem, was von unten ist. Da muss klar geschieden sein. Er baut einen neuen Altar, den er dann mit Wasser begießt. Und dann kommt das Feuer vom Himmel und entzündet das Opfer. Das Feuer Gottes, das vom Himmel kommt, entzündet das Opfer. So war das damals. Und wir sind hineinversetzt in eine Zeit, wo man sagen muss, wieder eine Elia-Stunde. Was ist geschehen? Der Tempel ist wieder gebaut, der so lange nicht vorhanden war. Jetzt steht er wieder dort, dem Tempelberg. Und nicht nur dies, wie einst wird wieder das tägliche Morgen- und Abendopfer dargebracht. Stimmt's? Wir haben extra einen Ausdruck gelesen, wie Jesus sagt, zur Halbzeit hört es wieder auf. Gräuel der Verwüstung im Tempel. Also, zunächst einmal, in den ersten 3,5 Jahren, um die geht's, wird jeden Tag wieder das Morgenopfer dargebracht, dort in Jerusalem im Tempel, und wird jeden Tag wieder das Abendopfer dargebracht. Und doch ist das alles nur Götzenopfer. Weil es das eine Opfer verleugnet, was geschehen ist. Sie machen einfach weiter wie einst. Als wäre in der Zwischenzeit gar nichts passiert. Als wäre Golgatha überhaupt nie geschehen. Und jetzt verstehen wir, dass die Boten Trauerkleider anlegen. Säcke. Und nicht als Freudenboten auftreten. Und Halleluja, Leute. Das ist hier wieder qualmt im Tempel. Und sie durchziehen das Land. Boten. Und sie rufen zu Jesus, dem wahren Opferlamm. Das muss noch kommen, auch in Israel. Ehe denn die große Drangsal kommt und so viele von ihnen wegnimmt. Das muss noch kommen, dass sie nochmal in der ganzen Vollmacht des Geistes vor diesen einen gestellt werden, das eine Opfer, Jesus. Die Zeit der alten Opfer ist jedenfalls vorbei. Und so wird sich in dieser Sendung in Trauerkleidern Menschen, die zur Umkehr rufen, weg von dem Alten hin zu Jesus, erfüllen, was Jesus in seinem Sendungskapitel Matthäus 10 geweissagt hat. Immer wieder vergessen wir, dass Jesus Prophet ist. Wir sehen immer sein Handeln jetzt, der Fleischgewordene damals. Und wir vergessen ganz, wie vieles von dem, was er handelt und was er sagt, Prophetie ist. Matthäus 10. Schlagen wir es doch auf. Das Sendungskapitel. Er hat seine Jünger ausgesandt zum Praktikum. Nun das erste Mal, 2 und 2, durchs Land ziehend. Termin vereinbart, wo sie wiederkommen sollen. Dann kommen sie alle wieder, sind alle begeistert. Dämonen ausgefahren, haben gepredigt. Schön. Das ist die Sendung. Und vorher, das, was er ihnen da alles zu sagen hat, er gab ihnen Vollmacht über die unsauberen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten, alle Gebrechen und so weiter, geht hin, predigt, sprecht das Himmelreich, die Gottesherrschaft, die Herrschaft der Himmel ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt böse Geister aus, habt umsonst empfangen, umsonst geht's auch. Weiter. Das ist seine Sendung. Aber das ist nicht alles. Wie das so oft ist bei den Propheten im Alten Bund, das muss man ja auch mal verfolgen, die sprechen, inspiriert, so möchte man sagen, durch bestimmte Zeitgeschehnisse. Also etwa, es geht um das Volk in Babel und nun die Rückkehr aus Babel. Und indem sie nun verkünden die Rückkehr aus Babel, kommt der Geist über sie und sie weisen weit über die Zeit hinaus. Es wird nur der innere Anstoß und dann sprechen sie von der letzten Rückkehr aus den vielen Nationen, aus allen Völkern, wieder zurück in ihr Land, wie wir es jetzt erleben. Das augenblickliche Geschehen wird nur, ist nur das auslösende Moment für eine prophetische Botschaft. Das ist ganz oft so im Alten Testament. Könnt ihr nachkontrollieren, eine schöne Aufgabe ist das, und da tut sich manches auf bei den Propheten, und da sieht man eben doch, was zeitgeschichtlich und zeitgebunden ist, aber sofort zum Anlass wird nun weiterzugehen, und das wird meist nicht gesehen. Wie dann auf einmal Endzeitprophetie da ist, ausgelöst durch Zeitgeschehen. Und hier auch, Jesus sendet, das ist ein Geschehen damals und zu dieser Stunde, erstmalig die Jünger allein auf eigenen Füßen, Praktikum. So, dann gehen sie los. Aber der Herr Jesus weist über dies alles hinaus. Vers 23, nein, wenn wir erstmal den 16. Vers ruhig hören wollen, weil er so wichtig ist, siehe, ich sende euch wie Schafe. Eigentlich steht er da inmitten von Wölfen. Er sendet nicht unter die Wölfe, um die zu bekehren, sondern die Sendung geschieht inmitten von Wölfen. Ihr seid in eurem Sendungsauftrag umgeben von lauter Wölfen. Und seid durch wie die Schlangen und falsch wie die Tauben. Und nun mal die Verse, wo es sehr deutlich wird, aber die vorhergehenden gehören sicher dazu. Vers 23. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, ist übrigens bei der Sendung damals gar nicht passiert, flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis des Menschensohn kommt. Merkt ihr, wie das hinausweist? Die erste Sendung bis zur letzten Sendung hin. Gültig ist, was er in diesem Sendungskapitel zu sagen hat, den Jüngern für ihr Dienstausrüstung, was er ihnen mitzugeben hat, das gilt für jede Sendung. Und das gilt bis zu dieser letzten Sendung in Israel. Und in dieser letzten Sendung, 3,5 Jahre, da sagt er, sie werden euch hart bedrängen mit dem, was ihr da zu sagen habt. Stellt euch vor, dort bringen sie ihre Opfer wieder da und die sind also glückselig, jetzt haben sie es nun und leben weiter ihren alten Bund und die gehen durchs Land und sagen, Jesus, 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 kann verstehen, dass sie gegeißelt werden, dass die in die Gefängnisse gesperrt werden. Wenn er wieder rauskommt und er kommt wieder raus, weitergehen, weitergehen, von einer Stadt in die andere. Kein Aufenthalt, die Zeit ist jetzt kostbar, keine Zeit zu verlieren. Ihr kommt nicht zu Ende in der bisschen Palästina, bis der Herr kommt. Also ich meine, wieder mal so eine Stelle, nicht, dass man sagen muss, da hat der Herr sich geirrt oder was ist. Nein, 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 das sind ganz klare Worte. Das wird Sendung sein, das wird die letzte Sendung sein. Israel erfährt eine Sendung vor der Wiederkunft des Herrn. So viel vom Elia-Dienst. Der Elia, der wieder seinen Auftrag hat und nun seine Boten. Und das hängt wiederum zusammen mit dem Heiligtum, das Weib in der Wüste. Wenn du armes und nichts von sich selber zu bringen hat, aber Nahrung von oben kriegt jeden Tag und dann geht sie und dann sagt sie das und richten das aus, was ihnen aufgetragen ist. Und in eben solcher Vollmacht geschieht auch der Mosedienst. Sagen wir so ein Elia-Dienst beleuchtet. Und es wird genauso geschehen, der Mosedienst. Mose, der die Erde mit allerlei Plagen schlägt, der Wasser in Blut verwandelt. Das heißt auch, der das Volk Gottes aus ägyptischer Knechtschaft befreit. Der sie rausführt durchs Rote Meer hindurch. Dann schlagen die Fluten hinter ihnen zusammen. Das war Mosedienst. Der Mosedienst dieser letzten Zeit geschieht weltweit in allen Nationen. Wieder die Sache des Königs hat Eile. Die Tage sind genau gezählt. Der Mosedienst geschieht überall dort, wo die Hurenkirche sich breit macht. Jetzt mal chiffriert gesagt. Der Mosedienst geschieht auf den Gassen der großen Stadt, die da geistlich heißt Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt ist. Ich habe da mal einen Vers vorweggenommen, der in einen anderen Zusammenhang hineingehört dann. Schon ein Stück vorgegriffen. Vers 8 in Offenbarung, Kapitel 11, Vers 8. Das heißt nämlich vorher, wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, das wollen wir dann aber erst einmal beleuchten, jetzt nur mal so zur Kenntnis nehmen, wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie besiegen und wird sie töten. Ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, eben dort, wo sie ihr Zeugnis gegeben haben. Auf den Gassen der großen Stadt, die da geistlich heißt, das heißt also nicht wörtlich, wird ausdrücklich gesagt nochmal, geistlich muss man das verstehen, die da geistlich heißt, Sodom und Ägypten. Darum sagte ich, dieser Mosedienst, er geschieht auf den Gassen der Stadt, der großen Stadt. Die Hurenkirche, von der wir morgen ja noch was zu sagen haben werden, wird immer genannt die große Stadt. Die große Stadt. Bei der spielt die Zahlenstatistik eine ungeheure Rolle. Es ist schön, wenn man eine große Massenversammlung ist, aber man darf nie vergessen, dankbar, wenn das so sein darf, aber ja nicht auf die Menge bauen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Die Hure wird immer die große Stadt genannt. Das nehmen wir von weg, morgen reden wir mehr von der Hure. Aber ein paar Stellen, um das jetzt hier zu untermauern. Offenbarung 14, 8. Und dann lese ich euch die Stellen einfach. Wo es dann heißt, ein zweiter Engel folgte nach und sprach, sie ist gefallen, Babylon, die Hure Babel. Babylon, die große Stadt, die große Stadt. Kapitel 16, Vers 19, da heißt es, und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden fielen, und Babylon der Großen ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zornes. Und Babylon der Großen, die Hure, die Hurenkirche, das ist die große Stadt. 17, 18, in allen möglichen Zusammenhängen kommt das immer wieder vor. In den vielen Kapiteln, unter welchen Gesichtspunkten auch, aber immer ist die große Stadt, wie sie bezeichnet wird, das Weib, das du gesehen hast, in dem Fall das Weib, das auf dem Tier reitet in der ersten Zeit. Das ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Kirche als Weltmacht. Und das wird ihre große Stunde sein. Nach der Entrückung. Jetzt haben wir die Kirche, jetzt haben wir das endlich, die Einheitskirche. Haben wir schon immer gewollt und jetzt fällt uns das in die große Stadt. Die große Stadt, die Herrschaft, die über die Könige auf Erden fest. Kapitel 18, Vers 10. Das ist das Kapitel, wo es dann um das Gericht über diese Hure geht. Werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, weh, weh, du große Stadt Babel und du starke Stadt. In einer Stunde ist ein Gericht gekommen. Vers 16, nun wenn schon, dann ganz und gründlich, weh, weh, du große Stadt, die bekleidet war mit köstlicher Leinwand und Purpur und Scharlach, übergoldet war mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Was das so soll, wir sagen dann morgen schon noch ein paar Worte dazu. Und Vers 19, weh, weh, nochmal, du große Stadt, in welcher von ihrer Üppigkeit reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, und 21, ein starker Engel hob einen Stein auf, wie einen großen Mühlstein, warf ihn ins Meer, Völkerwelt. Was das für Bilder sind, das war, so wird im Sturm verworfen, die große Stadt Babylon, und nicht mehr gefunden werden. Die große Stadt, also die Hure.
Dort, wo Huren nur sich breit macht, werden die Zeugen sein, die Boten, und werden ihren Mosedienst tun. Ihren Mosedienst werden sie tun. Herausführen.
Und das andere, sie wird genannt Sodom und sie wird genannt Ägypten. Diese Hurenkirche ist Sodom. Ihr Wesen ist Abfall von Gott. Und Hurerei mit anderen Mächten und Liebhabern. Nämlich mit der Welt etwa oder mit der Wissenschaft. Theologie als Wissenschaft. Mit den Mächtigen der Welt. Und hat es gern, wenn sie in die Konkurrenz machen kann. Und ihr Wesen ist Unzucht bis ins Leibliche. Aber Hurenkirche, das heißt auch stets, sie ist Ägypten. Das sind so die Worte, die der Seher uns nennt, geistlich verstanden. Ägypten. Ägypten, so ist das immer verstanden worden in der ganzen Zeit des Alten Testamentes auch, ist das Land des Nils. Der Nil ist der Reichtum Ägyptens. So wie Gott der Reichtum des Volkes Gottes ist. Und Ägypten ist das Land der Fruchtbarkeit, aber darum auch ein Symbol der Unabhängigkeit von Gott. Wir brauchen Gott nicht, wir sind gesichert. Das ist der Kapitalismus. Ein Symbol der Eigenmächtigkeit und Selbstherrlichkeit. Wir sind in uns selbst stark und tüchtig. Und das gilt genauso wie für den Kommunismus. Und immer ist in ihr der Herr gekreuzigt worden. Wo nur diese Hure sich breit macht, ist der Herr gekreuzigt worden. In welcher auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Das fing an in Jerusalem. Da war das Volk Gottes zur Hure geworden. Immer wieder, wo nur Jesus Gestalt gewinnt in seinen Heiligen, wird Jesus gekreuzigt in Hure. Offenbarung 17 heißt es von dieser Hure, das ist nur ein Vorwegnehmen, die Hure ist trunken vom Blute der Heiligen. Hure also zu allen Zeiten und immer wieder so, Jesus darf nie Gestalt werden und dort. Es fängt an mit dem Warnen und Vorsicht und Schwärmerei und bis hin zu dem immer neu werden sie gekreuzigt. Die Geliebten und die Heiligen des Herrn. Und das Hurenwesen vollendet sich in der letzten Zeit. Alles muss wachsen und reifen zur Ernte, Matthäus 13,30. Die Reichsgottes, Königsreichsgleichnisse, die übrigens alle prophetische Aussagen sind. Jedes Gleichnis eine andere. Aber hier geht es um den Unkraut unter dem Weizen. Zitanie, die im Unreifezustand dem Weizen zum Verwechseln ähnlich aussieht. Und im Reifezustand kann man es sehr gut sehen, weil sie da dunkelbraune Kerne hat. Und wir wollen gerne das bei Zeiten rausraufen, und der Herr Jesus, er sagt, nein, 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 nein. Wenn die Erntezeit ist, ja, aber jetzt nicht. Matthäus 13, Vers 30. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um der Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuvor, ehe die Große, sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheunen. Alles muss wachsen und reifen bis zur Ernte. Aber eben darum, in dieser letzten Zeit vollendet sich das Hurenwesen der Kirche. Eben darum auch der Mosedienst in dieser letzten Zeit, der Ruf der Boten, raus aus Babel, raus aus Sodom, raus aus Ägypten. Offenbarung 18,4 wieder vorwegnehmen, weil es zu dem gehört, was man dann morgen sagen müsste, von der Hurenkirche. Das ist das Kapitel, in dem uns in unerhörten Bildern deutlich gemacht wird, der letzte und tiefste Fall der Kirche in der letzten Zeit. Die da Hure ist, noch tiefer kann man nicht fallen. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Botschaft ergeht, raus aus Babel. 18, Vers 4. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, gehet aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Auf die Stelle haben sich schon viele berufen, wenn sie aus der Kirche rausgegangen sind, und dann ist eine Sekte wieder fertig gewesen. Alles, was vorweggenommen ist, ist Sünde. Und was wir hinterdrein endlich bringen wollen, das ist zu spät. Dass wir Schritt halten mit Gott. Dieses Wort wird Bedeutung haben in diesem Zeitabschnitt. Da gibt es nur noch den einen Weg. Entweder raus. Und das heißt der Weg des Martyriums, den der Vorwurf geht. Wer nur sich rufen lässt, wir erklären ihren Austritt. Es gibt keinen anderen Weg. Oder drinnen bleiben und du gehst mit der Hure runter. Hier wird geschieden. Die letzte Entscheidung heißt das. Das vorwegzunehmen ist immer unheil gewesen. Weil man das ganz falsch eingeordnet hat, wo es ja wirklich nicht hingehört hat, wo im Gegenteil dran gewesen wäre, drinnen bleiben, drunter bleiben, ausharren, sich schlagen lassen, sich anspucken lassen, mit Füßen treten lassen, drinnen bleiben. Das ist Jesu Weg. Jesus ist in der Synagoge geblieben. Jesus ist nie rausgegangen aus der Synagoge. Jesus hat gelitten an der Synagoge. Von Kind an bis zuletzt. Und nur weil er gelitten hat und getragen hat und drin geblieben ist, nicht gemeckert hat, nicht rebelliert hat. Das Lamm ist er dort geworden. Das Lamm ist er geworden. Nur weil er drin blieb, konnte er zuletzt und zu allerletzt dann das achtmalige Wehe sagen, wie er achtmal auch die Seligpreisung gesagt hat. Weh euch, Pharisäer und Schriftgelehrten, das kann nur einer sagen, der so drin geblieben ist und drunter geblieben ist. Und als den letzten Versuch, sie zu retten. Und dann geht er für sie ans Kreuz. Das außerdem. Auch für die mit. Und dann sind hinterher viele Priester zum Glauben gekommen. Aber die Frucht, die es nie gegeben hätte, wenn der Herr Jesus rausgegangen wäre. Es gehört zum Leben Jesu dazu, mit ihm Schritt halten. Es gehört zum Leben Jesu dazu, dass sein Weg unser Weg wird. Und der fängt dem in Nazareth an. Es ist so klar wie nur irgendetwas. Und das Vorwegnehmen wollen, verpfuscht das ganze Konzept Gottes, so möchte ich mal ganz dumm und menschlich sagen. Aber hier ist der Zeitpunkt, da gibt es nur noch die eine Möglichkeit. Raus. Raus. Geht aus von ihr, mein Volk. Da ist die Entrückung geschehen. Und da sind die Boten des Heiligtums mit ihnen der Himmel und das Zeugnis der Zeugen. Diese ermutigen und ermuntern raus. Jetzt ist dran, raus. Da gibt es keine andere Predigt. Wenn heute einer zu mir kommt, soll ich rausgehen aus der katholischen Kirche? Ich sage, du bist mir nicht gescheit. Dort hatte ich Gott Nein gestellt. Und wenn er kommt, soll ich jetzt rausgehen bei den Adventisten? Ich habe jetzt gelernt, was Evangelium ist. Da sage ich, nur bleibst du dort und lebst Evangelium. Wenn sie dich nach Hause schmeißen, ist was anderes. Aber nach Hause gehen, das ist nicht Jesu Weg, dann geht er nicht mit. Aber es könnte bald der Zeitpunkt sein, wo demselben gesagt werden muss, raus. Da, wo das dran ist. Das ist wichtig, mal die ganze, ganze Linie zu sehen. Das Geschehen der letzten Zeit. Sagt mir nur nicht, das sei doch unwichtig, was soll man sich mit diesen Kleinigkeiten und Einzelheiten beschäftigen. Da hängt viel dran. Tod oder Leben. Sowohl wenn es um das vorzeitige Rausgehen geht, als wenn sie den Anschluss verpassen. Mosedienst in der letzten Zeit. Groß ist die Zahl derer, die diesem Ruf folgen. Der Boten, Zeugen, Ölbäume, Leuchter, Jesusmenschen. Groß ist die Zahl derer, die dem Ruf folgen. Sie bezahlen es mit ihrem Leben. Sie erleiden das Martyrium. Hier gibt es nichts zu verharmlosen dran. Hier können wir nur sagen, ja, es gibt keinen zweiten Weg. Es gibt nur noch den. Das ist die große Chance. Sie werden, da sie diesem Ruf Folge leisten, raus aus Babel, liquidiert. Anders gesagt, der Vorhof wird zertreten von den Heiden in den Nationen. Und nicht nur sie, die sich herausrufen lassen, auch die Boten beschließen ihr Zeugnis mit dem Martyrium. 11, Vers 7. Nun lesen wir es nochmal. Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen. Nicht mit Soldaten losziehen. Er wird ihnen Krieg erklären. Und wird sie überwinden, also besiegen heißt es. Und wird doch den Sieg davontragen und wird sie töten. Auch das gehört zu diesem letzten Zeugnis. Zeugnis aus dem Heiligtum. Trost ist, wenn sie ihr Zeugnis geendet haben. Wie wird es doch groß? Ist überall Trost drin. Nicht einen Tag früher. Es muss das Zeugnis geschehen. Gott wird dafür sorgen. Gott gibt ihnen Macht. Und doch ist mit eingeplant, und das muss einer von vornherein wissen, ich darf ihn verherrlichen im Tod wie ein Stephanus. Aber dann auch das andere. Nach 3,5 Tagen auferstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wieder. Das könnte man verschieden hören. Das könnte man so hören, dass man sagt, und ihr Leben wird verherrlicht sein wie das Leben Jesu, der nach 3 Tagen auferstanden ist. Es könnte auch heißen, 3,5 wie eine Erinnerung an die ganze Zeit, 3,5 Jahre, nun heißt Tage, die Jahre, die wie im Fluge vergehen. Es könnte also heißen, dass in der ganzen Zeit Martyrium geschieht, wenn einer sein Zeugnis beendet hat. Und wir machen große Reklame damit. Diese auf den Gassen liegen, das ist wieder Bild. Das heißt nicht, dass auf den Straßen Tote liegen. Nicht mal 3 Tage oder 3,5 Tage, schweige denn 3,5 Jahre. Aber dass man die gleich dann, dass man das immer wieder ausschlachtet für sich. Ach, und daran sich bei nur seine Größe und seine Siegesmacht und Überlegenheit dokumentiert in irgendeiner Form. Aber sie werden auferstehen. Und das ist das Eigentliche. Das andere, es wird wieder so ein Fall sein, wo das Geschehen belehrt. Aha, das ist das. Aber klar ist, sie werden auferstehen. Und zwar so, dass das, sie werden nicht nur auferstehen, es werden etliche aus den Völkern, das Ganze geschieht ja in dem Bereich des Römischen Reiches. Dort ist der Antichrist. Und darum etliche. Und Geschlechtern und Sprachen und Nationen ihre Leichname sehen, 3 Tage und einen halben, und nicht lassen ins Grab legen. Wir werden das wahrlich auszunutzen wissen. Und die auf Erden wohnen, freuen sich über sie, sind guter Dinge, werden einander Geschenke senden. Diese 2 Propheten, diese Boten Gottes mit ihrer Botschaft, Gewählten, die auf Erden wohnten. Es war offenkundig, die sind im Wege. Und kamen doch nicht ran, aber nun sind wir ran. Und nach 3 Tagen und einem halben, heißt das wohl, nachdem die Zeit des Antichristen wie im Fluge vergangen ist, fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott. Sie traten auf ihre Füße. Eine große Furcht fiel auf alle, die sie sahen, und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Steiget herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und da sahen sie ihre Feinde. Da möchte man sagen, das ist Ostern und Himmelfahrt in einem. Was ganz anders als dieses Harabatsein weggerafft. Und sie stiegen, das ist eine ganz andere Linie. Aber wie hier Jesus' Leben auch wiederum zur Vollendung bis in diese letzten Bereiche hineinkommt. Den Tod erlitten wie Jesus auch, aber auferweckt wie Jesus auf. Und sie fahren auf. Sie steigen auf. Es ist ihnen gegeben, die Vollmacht wie Jesus das Leben zu lassen. Es ist ihnen gegeben, das Leben wiederzunehmen. Sie haben Vollmacht, das Leben zu lassen. Sie haben Vollmacht, das Leben wiederzunehmen. Hier kommen die Jesus-Vollmachten im Leiden, in der Passion zur letzten Vollendung und auferstehen. So, dass diese, alles das, was da uns berichtet wird über Jubel und Jauchzen und was die da so feiern miteinander, einen sehr bitteren Abschluss findet. Die Siegesfeier in den Völkern, in den Stämmen, in den Sprachen, in den Nationen, das klingt aus in Furcht und Entsetzen. 11. Eine große Furcht fiel auf alle, die sie sahen. So viel also über die 2 Zeugen. Man könnte sagen, die letzte große apostolische Sendung, wenn wir das noch begriffen haben. Ausgelöst durch die Entrückung der Erstlinge, wenn wir das noch begriffen haben. So wie die Himmelfahrt Jesu Pfingsten ausgelöst hat. Und die Erfüllung der Apostel. In ihrem Dienst, in ihrer Sendung. So wird die Entrückung der Erstlinge auslösen. Letzte apostolische Sendung. In diesem Reich des Antichristen. Und sie führt hinein ins totale Martyrium. Aber schließt mit dem Triumph, auch mit dem jetzt wirklich sichtbar gewordenen Triumph. Es werden Menschen Zeugen sein.